ja, lass uns doch einfach alle Regierungsvertreter wählen und die treffen sich dann in so einem Schloss irgendwo mit sehr viel Kaviar und handeln dann irgendwie aus, was wir eben gemeinsam wollen. Du musst eigentlich die europäische Politik wählbarer machen. Ne? Also du musst halt eigentlich das Gefühl haben, mit dieser Stimme zur Europawahl verändere ich die Welt. Jetzt hört mal auf zu denken, dass wir in Deutschland alleine irgendwas noch in dieser Welt bewegen können, dass Deutschland eine Souveränität hat. Ich glaube, es hat grundsätzlich was damit zu tun, dass wir Menschen nicht mehr in Lager sperren sollten. Das hätten wir eigentlich, glaube ich, lernen müssen, dass das eine scheiß Idee ist.
Das vorläufige amtliche Ergebnis. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit. Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast. Moin Leute, hier ist Jan Schippmann und ihr hört die neueste Folge Absolute Mehrheit. Wir quatschen wie immer über die politischen Visionen mit einem Politiker oder einer Politikerin. Und das ist die erste Aufzeichnung nach der Europawahl. Deshalb gibt es heute nochmal einen besonderen Fokus auf die EU. Und wer passt da besser als jemand von der neuen Hype-Partei Volt? Mir gegenüber sitzt der Spitzenkandidat und Gründer Damian Hieronymus Johannes, Freiherr von Böselager. Kurz Damian Böselager, willkommen.
Moin, ich kenne ja Ihre Mittelnamen nicht, aber ich würde sie gerne vortragen.
Ich verrate nach der Sendung, es ist nur einer. 2,6% Wahlergebnis, ist das auch die Promillezahl auf der Wahlparty gewesen?
Es war auf jeden Fall gute Stimmung. Wir wussten natürlich noch sehr lange, also bis sehr früh morgens, 4 Uhr morgens nicht, ob der dritte Sitz tatsächlich drin ist oder nicht. Also der Kai, mit dem ich da dann auch gefeiert habe, war auf jeden Fall noch nervös bis zum nächsten Tag.
Hätte das die Freude geschmälert, groß?
Sagen wir es so, ich glaube, wir haben waren alle extrem schon positiv überrascht mit dem Ergebnis. Was cool an Kais Sitz ist, dass wenn er den nicht bekommen hätte, also wenn wir 3600 Stimmen weniger gehabt hätten, dann hätte den Sitz die AfD bekommen. Und das freut uns natürlich dann schon.
Das zeigt doch mal wieder, dass Wählen sich lohnt. Ich glaube, man kann schon sagen, dass Volt die Hype-Partei der Stunde ist. Um die 9% der Stimmen der U30-Jährigen, das ist eine Ansage. Und wir haben letztens eine Umfrage auf dem Insta-Account von die da oben gemacht, wen die Community hier als nächstes im Podcast hören will. Und mit Abstand am häufigsten, I shit you not, wurde Volt genannt. Das war wirklich absurd viel.
Jeder Zehnte.
Oder statistisch, jede. Man könnte das meinen, wenn man das so demografisch auf die Community übertragen kann. So oder so liegen da große Hoffnungen auf ihn. Kann man sagen, dass Volt jetzt den Auftrag hat, die Stimme der jungen Menschen in Brüssel zu sein?
Ich würde schon sagen, dass wir zumindest jede zehnte Stimme in Brüssel vertreten. Für uns ist es auch vor allem ein Auftrag, noch viel mehr mit jungen Leuten zu reden. Ja, also wir haben eindeutig bewiesen, wenn wir mit Leuten reden können, dann erreichen wir die auch. Und ich glaube, was ich jetzt daraus nehme, ist jetzt auch, egal ob Wahlkampf ist oder nicht, viel mehr noch in die Schulen zu gehen, viel mehr irgendwie versuchen, über Social Media aktiv zu bleiben und junge Leute zu erreichen, weil man einfach mit diesem, sagen wir mal, hey, die Dinge werden sich verändern, aber vielleicht auch positiv, vielleicht eben noch gerade junge Leute ganz gut erreichen kann.
Wie ist so der Altersschnitt in der Partei?
35, weil das letzte Mal, als ich gecheckt habe.
Also das ist schon, wenn man das Parteienspektrum anschaut, schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Also da die anderen sind ein bisschen senioriger.
Ja, also ich glaube, das Altersdurchschnitt der CDU ist 65. Das ist natürlich auch demografisch dann irgendwann ein Problem, weil in 10 Jahren dann vielleicht sehr viel weniger Leute in der Partei sein werden. Gar nicht wegen schlechten Politik oder so, sondern einfach biologisch. Aber klar, wir haben uns jetzt auch überlegt, ob wir nicht mal einen Altersverbund einführen, weil die meisten Parteien haben ja so eine Jugendorganisation und dann haben sich die Älteren bei uns überlegt, das ist ja eigentlich unfair, warum haben wir nicht auch mal so eine Organisation für ältere Leute? Deswegen haben
die Senioren Volt.
Ja, die heißen Volt Silver. Ja. So haben Volt sich, Silver. Ja, die haben sich selber so genannt. Also ja, genau, haben wir auch mal.
Wie alt ist denn euer ältestes Mitglied, das du kennst?
Also ich habe beim Wahlkampf in Gütersloh einen 84-Jährigen kennengelernt. Der ist ziemlich on fire. Ansage. Ja, auch auf jeden Fall. Ich meine, für den ist dieses Thema, ich weiß, wofür Europa steht. Ja. Ich sozusagen habe noch in Bomben gespielt. Ich möchte, dass sowas nie wieder passiert. Das ist für den seine Hauptmotivation, bei uns dabei zu sein.
Was man stark vermuten kann, ist jedenfalls, dass besonders die Grünen unter ihnen gelitten haben und viele junge Stimmen an sie verloren haben. Was haben sie, was die Grünen nicht haben?
Wir haben eigentlich nie Wahlkampf gegen irgendjemanden anderes gemacht. Ich hoffe, das ist auch so rübergekommen. Wir haben also ein paar Abgrenzungsvideos gemacht. Aber eigentlich unser großes Thema war es eben, eine positive Stimmung zu verbreiten und zu sagen, hey, wir können ein besseres Europa bauen. Und vielleicht ist es viele Sachen, ich glaube, es ist dieser Mut, aber es ist vielleicht auch einfach irgendwie ein bisschen mehr Bock auf die Zukunft zu machen, haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Aber man würde wohl sagen, dass man, wenn man mit einer breiten Brust mit einer Partei auftritt, dass man doch was besser kann als ein Konkurrent oder Mitbewerber, oder?
Ich glaube, was uns wirklich einmalig macht, ist, dass wir eine europäische Partei sind. Also das ist ja die Gründungsidee von Anfang an gewesen, dass wir eben ja uns nicht deutsch gegründet haben, sondern direkt eben mit einer Französin und einem Italiener zusammen. Und das ist irgendwie was Neues. Das hilft auch, glaube ich, eine Antwort zu finden auf ganz, ganz viele dieser Probleme, die wir heute haben, dass wir eben doch als nationale Parteien daran eigentlich gezwungen sind, fast national zu denken, weil uns auch nur nationale Leute wählen. Und hier haben wir jetzt irgendwie einen neuen Ansatz, der vielleicht ganz sexy ist.
Nach der Wahlparty sind Sie quasi direkt in den ICE gefallen und nach Brüssel. Und da standen dann direkt wieder harte Parlamentsverhandlungen an. Wahrscheinlich, wenn der Podcast raus ist, ist es vielleicht auch schon announced. Aber es geht gerade darum, welcher Fraktion Sie sich im Europaparlament anschließen werden. Bislang waren Sie bei den Grünen. Jetzt steht auch Renew, also die Liberalen, im Raum. Gibt es da schon eine Tendenz?
Also das ist gerade die wahrscheinlich stressigste Woche, in der Sie mich hier erwischen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir jetzt die Weichen stellen für die nächsten 5 Jahre. Es war genau vor einem Jahr genauso. Also wir haben vor einem Jahr auch mit den Grünen und den Liberalen verhandelt. Das funktioniert per Ausschussprinzip. Ganz links geht für uns nichts. Nazi geht auch nicht. Sozialdemokraten und Konservative sind so ein bisschen weiter von uns entfernt. Und dann bleiben halt noch die beiden in der Mitte. Man kann natürlich auch fraktionslos bleiben, dann ist man aber sinnlos, dann kann man auch 5 Jahre Sangria trinken oder gewisse Satiriker irgendwie versuchen, am Ende des Mandats Witze zu machen, damit man wieder reingewählt wird.
Gibt es ja ein oder zwei.
Ja, also da habe ich meine eigene Meinung zu. Ich finde, jeder, der nicht in der Fraktion beitritt, verschenkt die Chance, die Welt ein bisschen besser zu machen, egal was das für sie oder ihn bedeutet. Aber deswegen, genau, ist für uns klar, Fraktionsbeitritt muss sein. Und wir verhandeln mit diesen beiden Fraktionen, weil die halt uns eben am nächsten sind, ja.
Und wo geht die Reise am wahrscheinlichsten hin?
Boah, wenn ich das wüsste. Also ich habe das den Grünen auch gesagt, also sozusagen sympathischer in der Gruppe und so sind die Grünen. Das muss man einfach ehrlicherweise so sagen. Aber die werden sehr, sehr viel kleiner. Ja? Also mit 50, um die 50, vielleicht 55 mit uns Mitgliedern im Europaparlament sind die nur noch die 6. Kraft.
Aber sind die nicht trotzdem noch größer als die Liberalen?
Nee, die Liberalen sind viel größer. Ja? Ja? Die sind jetzt bei, glaube ich, um die 80, zwischen 70 und 80. Mhm. Und die Regierungskoalition, wenn man so möchte, schließt Sozialdemokraten, Konservative und Liberale mit ein. Und das heißt, wenn wir uns eben zu den Grünen setzen, das ist so der große Nachteil, da ist man außerhalb der Schaffenden, wenn man so will. Es ist im Europaparlament immer nicht so ganz klar abgrenzbar und man kann immer noch viel erreichen. Auf der anderen Seite sind bei den Liberalen eben auch richtig weirde Leute am Start, so, also zum Beispiel Babiš, ja, die ALO, seine Partei in Tschechien da, und da gibt es noch so 2, 3 andere, wo du wirklich eigentlich die Augen zumachen musst, um da sozusagen reinzulaufen. Ja, ich würde sagen, die sind so ein Drittel aufgeteilt da bei den Liberalen, ein Drittel progressiv, ein Drittel so irgendwo in der Mitte und ein Drittel wirklich teilweise konservativer als die Konservativen und vielleicht auch so ein bisschen wandlungsfern. Also, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch mir geschworen, dass ich danach maximiere oder dass wir maximieren danach, wie wir unsere Wahlversprechen am besten umsetzen. Und das nehme ich sehr ernst. Deswegen bin ich auch gedanklich die ganze Zeit so dabei und bin dann eben jetzt auch gerade zum falschen Produktionsstandort gefahren. Aber es tut mir sehr leid. Aber genau, also
ich hätte es jetzt nicht verraten.
Ja, aber es ist gerade wirklich genau diese Woche. Und jetzt natürlich ist man sozusagen direkt aus dem Wahlkampf da eben in Brüssel aufgeschlagen, dann gibt es 4 neue Leute, 2 aus den Niederlanden, 2 aus Deutschland plus mich, die wir halt jetzt erstmal unsere Prioritäten klarziehen mussten, die in Ausschüsse übersetzen, daraus dann ein Verhandlungsmandat bauen und dann mit diesen Fraktionen zu arbeiten. Und dann hast du natürlich, geht es ja auch nicht um nichts, ja, da bist du halt schon auf Hochspannung, um zu schauen, ob das dann alles eben gut ausgeht und dass wir für Volt tatsächlich das Beste und damit auch für unsere Wählerinnen und Wähler das Beste rausholen.
Ist das denn aber auch so ein bisschen die politische Spanne, wo sich Volt sieht, so ein bisschen Grün, ein bisschen FDP? Kann also in beide Richtungen gehen?
Wir haben ja, als wir zu dritt gegründet haben, uns schon damals das Ziel gesetzt, eine eigene Fraktion zu bauen. Dafür braucht man 23 Abgeordnete aus mindestens 7 Ländern. Ja. Also das Ding ist, warum will man das oder warum ist das für uns wichtig? Weil wir gerne eben diese Sichtbarkeit der europäischen Partei hinkriegen wollen, sodass du sagst, ich kann meine Bürgermeisterin wählen, lokal für Volt und ich weiß, die haben die gleichen Werte im Europäischen Parlament. Das ist ja die Idee. Egal, ob du in Sofia bist oder in, was weiß ich, in Lissabon oder jetzt hier in Berlin, dass du halt eben die gleichen Parteiwerte, die gleichen Partei wirklich hast mit dem gleichen Namen. So, das ist das, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, keine Ahnung. Also, wo sind wir? Ich glaube, wie gesagt, wenn du dir die grüne Fraktion anschaust, die französischen Grünen sind sehr links. Da sind wir wahrscheinlich ein bisschen weiter entfernt. Die, wie gesagt, in der Renew-Fraktion hatte ich schon gesagt, gibt es ein paar, die sind sehr rechts oder auch schon ein bisschen sehr weird. und da, genau, den perfekten Ort gibt es da, glaube ich, nicht.
Was viele nicht wissen ist, sie sitzen jetzt schon seit 2019 im Europaparlament und haben da auch schon enorm viel mitgearbeitet. Und normalerweise sprechen wir hier drüber, was Politikerinnen und Politiker mit der absoluten Mehrheit in Deutschland machen würden. Das wird aber heute ein bisschen anders. Wir haben gerade schon ein bisschen angeteased. Volt will in allen europäischen Ländern quasi das Gleiche und hat in vielen Themen einen enorm hohen Europafokus und auch den Wunsch, viele Themen auf die europäische Ebene hochzuziehen. Und deshalb wird Europa in diesen Gesprächen eine große Rolle spielen. Bevor wir aber über die Maßnahmen quatschen, die wir im Staat haben, haben Sie uns in guter absoluter Mehrheit-Tradition ein Zitat mitgebracht, das Ihre politische Vision am besten verkörpert. Was haben Sie dabei?
If everything was perfect, you would never learn and you would never grow, von Beyoncé. Wichtiges Zitat.
Steckt da so ein bisschen der hoffnungsvolle Blick auf die EU drin?
Ja, auf jeden Fall. Steckt da eher so die persönliche Perspektive mit drin. Und die ist, was ich echt versucht habe auszudrücken und was wir mit sehr viel googeln versucht haben mit diesem Zitat. Also ich muss da vielleicht ganz kurz dazu sagen, ich bin überhaupt kein Zitate-Mensch. Ich finde, also es ist ganz, ganz schwer, irgendwie irgendwas auszudrücken in Dingen, die andere gesagt haben, ohne Kalenderblatt zu klingen. Also es ist ja, ich habe wirklich sehr viel darüber nachgedacht, was ich ausdrücken möchte, und ich habe nicht das perfekte Zitat dafür gefunden. Was ich eigentlich ausdrücken wollte, ist, wir als Menschen reden sehr gerne über die da oben.
Gut, Stichwort.
aber haben irgendwie vergessen, dass wir eigentlich irgendwann mal Demokratie gebaut haben als Ding, wo wir gemeinsam Entscheidungen treffen. Mhm. Als gutes Bild finde ich dafür eigentlich, wenn man sagt, okay, wenn du in einer WG mal gewohnt hast mit anderen Leuten, dann hast du dich vielleicht am Dienstagabend getroffen, um darüber zu reden, wer die Küche aufräumt oder wer das Bad putzt am Abend. Also da gibt es so ein Governance-System, was du dir aufgebaut hast. Wenn du in einem Haus mit 100 Leuten wohnen würdest, dann würdest du wahrscheinlich irgendjemand aus deiner Wohnung schicken, der dann für euch diese Entscheidungen trifft, die in unseren gemeinsamen Raum betreffen. Und in einer Demokratie ist es halt so, dass wir halt mit 85 Millionen Menschen in Deutschland oder mit 450 Millionen Menschen in Europa halt irgendwas gebaut haben, was halt irgendwie so ähnlich funktioniert, dass wir halt Parteien wählen. Und
sehr große WG.
Genau, es ist eine große WG. Wir mögen uns alle sehr gerne. Manche, ja, genau.
Let's not go there.
Also das ist aber das Ding. Ja? Also und was ich eigentlich versucht habe auszudrücken, ist zu sagen so, wir lassen uns wieder lernen, und wieder hoffen, dass wir Teil dieses Dings sind. Und das heißt eben auch, in die Parteien zu gehen und nicht nur drumherum zu laufen um dieses System, was wir gebaut haben, sondern das wieder ernst zu nehmen als das System, mit dem wir die Welt verbessern. Also ich habe extrem viele Freunde, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, die irgendwie Bock hatten, was Gutes zu tun. Dann sind die in NGOs gegangen oder in so Stiftungen oder in so Entwicklungszusammenarbeit.
Irgendein Aktivismus halt.
Vielleicht auch. Journalismus, ja. Noch, ja. Also es sind alles so irgendwie, vielleicht ja. Wie bei Ihnen, ja.
So. Journalismus, nicht Aktivismus.
Ja, genau. Aber es ist ja auch irgendwo ein gesellschaftliches Interesse, was sich da ausdrückt, irgendwas zu verbessern. So. Und eigentlich keine, genauso wenig wie ich, haben aktiv darüber nachgedacht, in die Politik zu gehen. Aus meinem Freundeskreis jetzt. Es gibt vielleicht einen oder eine, die zu den Grünen gegangen ist, aber so, ja, oder, aber eigentlich nicht, so. Und, ich finde, was wir mit Volt eben auch als Message geben wollen, also was wir auch sagen wollen, ist, hey, guck mal, da hat dieser komische Idiot sich dahingestellt und gesagt, hey, lass mal eine Partei bauen, und so. Aber, man kann es verändern, egal ob man mir jetzt politisch oder uns politisch zustimmt oder nicht, aber das ist ein System von uns für uns, und das ist also das ist das, was ich eigentlich ausdrücken wollte. Man kann auch noch wachsen und lernen, auch als Individuum und auch als Gesellschaft. Und wahrscheinlich drückt es aus, dass wir sehr oft falsch liegen mit allem, was wir so tun.
Das klingt aber auch danach, dass man ein Optimist sein muss und dass man einen gewissen Optimismus mitbringen muss. Und deshalb schauen wir jetzt mal, wie Damian Böselager mit der absoluten Mehrheit mit großen Visionen unsere Welt verändern würde.
Wie sieht die Zukunft der EU aus? Immer mehr Kompetenzen gehen an die Europäische Union. Viele Gesetze werden jetzt schon in Brüssel gemacht oder brauchen die Zustimmung der EU. Könnte man da nicht irgendwann eine gemeinsame EU-Regierung an den Start bringen? Bis dahin wäre es aber noch ein weiter Weg. Aktuell wird der EU aber sogar ein Mangel an Demokratie vorgeworfen. Das Europaparlament hat kein Initiativrecht, kann also selber keine Gesetzesentwürfe einbringen. Und spätestens seit der Wahl von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin in 2019, obwohl sie damals gar nicht kandidiert hat, muss sich die EU immer wieder den Vorwurf anhören, Demokratie geht anders.
Ihre erste Maßnahme ist, die EU-Regierung wählbar machen und die Vereinigten Staaten von Europa gründen. Und das ist eine ganz kleine Reform, ganz am Anfang. Fangen wir da mal vorne an. Die EU-Regierung wählbar machen. Wie stellen Sie sich das vor und was stört Sie am aktuellen System?
Es ist ja so, dass wir, wenn wir jetzt hier irgendwie auf der Straße rumfragen und fragen, hey, glaubt ihr, dass man irgendwas gemeinsam entscheiden müsste auf europäischer Ebene, dass die meisten irgendeine Antwort haben. Ja, also, keine Ahnung, Handelsverträge mit China abschließen oder vielleicht auch den Binnenmarkt recken oder jetzt Sicherheit kommt immer mehr, vielleicht sollten wir eine gemeinsame europäische Armee haben und so. Das heißt, wir alle glauben, dass wir irgendwas auf europäischer Ebene gemeinsam entscheiden sollten. Und die wichtige Frage ist jetzt, wie entscheiden wir das? Und da gibt es einmal das System, was ich jetzt mal ganz freundlich das nationalistische System nennen würde, wo man eben sagt, ja, lasst uns doch einfach alle Regierungsvertreter wählen und die treffen sich dann in so einem Schloss irgendwo mit sehr viel Kaviar und handeln dann irgendwie aus, was wir eben gemeinsam wollen. Das ist so das Mittelalter.
Oder was sie wollen.
Ja, genau. Und vor allem, was die wollen. Mhm. So. Das ist ein bisschen ein weirdes System, weil die sind ja nicht mit der absoluten Mehrheit gewählt meistens, sondern die repräsentieren halt gerade irgendwie die Regierungsmehrheit, nie die ganze Gesellschaft. Und gut, aber wir glauben dann also, dass wir uns besser als Nationalvolk vertreten sehen, als, und das ist die Alternative, wenn wir eben europäische Parteien wählen würden, die uns sagen, was sie die nächsten 5 Jahre irgendwie erreichen wollen. Das heißt, was ich glaube, ist, dass wir eigentlich im Moment hängen in so einem hybriden System zwischen auf der einen Seite multilateral, also die Regierungschefs treffen sich und handeln in den wichtigsten Fällen immer alles aus, immer schön mit Veto von Orban und so weiter, und dem eigentlich parlamentarischen System, wie wir es kennen, auf lokaler und regionaler und nationaler Ebene. Eben, dass man Parteien wählt und die sagen, was sie machen wollen. Wenn die irgendwie Scheiße bauen, dann kann man sie auch wieder abwählen. So, und was wir eigentlich wollen, und das klingt immer nach so einer hochtrabenden Forderung, ist zu sagen, hey, es geht nicht darum, mehr auf europäischer Ebene zu entscheiden oder zumindest nicht in erster Linie, sondern es geht erstmal darum zu sagen, wie entscheiden wir? Und da wollen wir das gleiche System, was wir auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene eben auch haben, dass man eben europäische Parteien wählt, die einem irgendwas versprechen, und wenn sie es dann gut machen, dann wählt man sie nochmal, und wenn sie schlecht machen, dann wählt man sie halt ab.
Würde man denn dann in Deutschland jetzt zum Beispiel nicht mehr die CDU wählen, sondern die EVP dann auch direkt in Deutschland selber?
Wir würden gerne, dass man eigentlich hier wahrscheinlich einen lokalen Abgeordneten wählen oder eine lokale Abgeordnete wählen könnte, also einen Wahlkreiswahl hat und eine Zweitstimme für die Europäische Volkspartei. Genauso ist es. Warum? Weil die CDU sich ja eh auf europäischer Ebene zusammentut mit ganz vielen konservativen Parteien und die Europäische Volkspartei als Fraktion wird und die ja der eigentliche Machtfaktor ist. Ja, also dass wir eine CDU wählen, die ein anderes Wahlprogramm hat als eine Schwesterpartei in Frankreich. Okay, da sind die schon fast weg, aber sagen wir mal in Spanien, ja. Oder in Griechenland, das ist ja wahnsinnig eigentlich, weil die ja zusammen auf europäischer Ebene das erreichen müssen. Deswegen wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wenn die ein gemeinsames Wahlprogramm hätten und damit auch wählbar wären. Und wenn die dann die Mehrheit kriegen, dass sie dann auch die Kanzlerin oder in der Hinsicht dann halt die europäische Premierministerin oder Kommissionspräsidentin, wie man es halt nennen möchte, stellen würden.
Das würde aber dann auch bedeuten, dass alle Parteien es effektiv so machen müssten, wie sie es machen gerade, dass man sich halt einfach einigt in Europa, was ist unser Wahlprogramm? Und dann würden quasi alle Parteien das Volt-System etablieren.
Es war bei der Gründung tatsächlich einer der Gedanken, dass wir dachten, erstens, lass uns wieder Leute für Parteien begeistern, weil es ist wichtig, hatte ich ja vorhin ein bisschen drüber geredet. Das zweite ist auf jeden Fall, dass man ja das Thema Europa und die europäische Integration wichtiger macht. Das passiert jetzt zum Beispiel dadurch, dass in den Wahlkampfzentralen oder Parteizentralen gerade drüber nachgedacht wird, wie konnte diese komische Winz-Partei da jetzt so 4% holen, also viel, aber wieso konnte die Prozente holen und dann hoffentlich dann das Thema Europa höher geschrieben wird beim nächsten Wahlkampf. Damit haben wir an sich schon einen Erfolg erreicht, glaube ich. Und das dritte ist eindeutig, ja, dass wir eben sagen, hey, lass einen Anstoß dafür geben, dass die Leute Bock haben, eben auch ihre Parteien zu europäisieren.
Es ist natürlich auch ein großes Gedankenexperiment im Gedankenexperiment jetzt gerade bei uns. Aber dann gehen wir das doch mal durch. Also es gäbe dann quasi einen Premierminister, Kanzler, President, whatever, of Europe.
Gibt es ja jetzt schon. Wir haben ja die Kommissionspräsidentin, sie ist nur nicht für uns wählbar. Ja. Also ist sie schon. Wir können aus dem Europäischen Parlament zwar jetzt über sie abstimmen, aber wir dürfen sie nicht aussuchen. Und das ist meiner Meinung nach, also warum, ich gehe mal einen Schritt zurück, warum haben wir Volt gegründet? Weil die Rechtspopulisten stärker geworden sind und wir, also eine Französin, ein Italiener und ich, uns überlegt haben, fuck, was machen wir jetzt? Das heißt, der Rechtspopulismus wird stärker, 2016, 2017, AfD zieht den Bundestag mit 88 Leuten ein und überall in Europa steigen. 88?
Nein, 2017.
Ja, genau, 2017 mit 88 Leuten. So, übrigens eine Zahl, die sie, glaube ich, sehr gerne mögen. ja, wie auch immer. Und wir haben dann überlegt, okay, was könnte eine Antwort darauf sein? Und haben halt gesagt, ja, ein Problem ist, dass die viel zu leicht gegen Europa stänkern können. Und halt das auch als Gegen, sozusagen als Angriff nehmen, weil das eben das Nationale zerstören würde. Und wir glauben halt, du musst eigentlich die europäische Politik wählbarer machen. Ne? Also du musst halt eigentlich das Gefühl haben, mit dieser Stimme zur Europawahl, die wir jetzt letzte Woche abgegeben haben, am Sonntag, verändere ich die Welt. Ja, also so wie meine ganzen Freundinnen und Freunde verfolgen die US-Wahlen total krass im Detail und wissen ganz genau, dass wenn Biden noch irgendwie 3 Sitze in Georgia kriegt, dann wird er gewählt und wenn nicht, dann nicht und so. Und das ist so, weil da eine historische Relevanz dahinter liegt. Und diese historische Relevanz müssen wir bei unserer Wahl auch fühlen, damit wir das Gefühl haben, wir haben Teilhabe an dieser Regierung, an dieser europäischen Regierung.
Aber zum Glück nicht das amerikanische Wahlsystem.
Nee, Präsidialsysteme sind erstens total bescheuert, weil sie halt dafür sorgen, dass man so einen Personenkult aufbaut, siehe auch Frankreich. Mhm. Und zweitens ist es natürlich, so Wahlmänner zu haben, die irgendwie,
absurd.
Also es ist total absurd. Ja. Also natürlich brauchen wir, also wollen wir das System, was wir eben auch auf nationaler Ebene haben. Aber ich könnte mich darauf einigen, sogar weniger auf europäischer Ebene zu entscheiden, wenn wir es aber so über eine stinknormale parlamentarische Demokratie machen.
Aber wie sieht das dann aus? Haben wir dann trotzdem noch eine nationale Regierung, so wie wir es jetzt kennen?
Ja klar, also die nationale Regierung sorgt ja nicht dafür, dass wir keine kommunale Regierung mehr haben. Ja, also du hast einfach ein paar Sachen, die entscheidest du auf kommunaler Ebene. Könnte ehrlich gesagt, glaube ich, mehr sein, als es gerade ist. Ein paar Sachen, die auf der regionalen Ebene entschieden werden, wie zum Beispiel Bildungspolitik, auch gibt es auch ein paar Sachen, die wir eher wahrscheinlich auf nationaler Ebene eben entscheiden sollten, so was Digitalisierung und sowas angeht. Ja. Dann gibt es die nationale Ebene. Und jetzt gibt es so ein paar Sachen, die auf die europäische Ebene gehören. Und darüber streitet sich ja eigentlich kaum einer. Also kann man ein bisschen sagen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und so. Man müsste auch oft ein bisschen präziser sein. Zum Beispiel Gesundheitspolitik sollte nicht ganz auf die europäische Ebene, sondern du müsstest ja eigentlich drüber nachdenken, vielleicht Impfstoffbeschaffung auf die europäische Ebene zu packen. Aber wo das lokale Krankenhaus steht, sollte wahrscheinlich in der Kommune entschieden werden. Also man darf das nicht zu unterkomplex denken. Ja, es gibt immer Entscheidungen auf jeder Ebene. Und die einzige oder die wichtigste Frage, die Volt in dieser Hinsicht stellt, ist, wie entscheiden wir auf europäischer Ebene. Und da möchte ich einfach uns als Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit geben, diese Regierung direkter zu bestimmen über Wahlen von europäischen Parteien, damit wir eine Nähe und eine Verbundenheit dazu führen, damit wir endlich anfangen, darüber zu reden. Ja, in Deutschland, wir reden die ganze Zeit über deutsche Politik und jetzt kein Vorwurf gegen Sie, aber ja, es ist ja so. Aber 50-70% der Gesetze, gibt es unterschiedliche Statistiken, die durch den Bundestag laufen, sind EU-Umsetzungsgesetzgebung. Ja. Das Lieferkettengesetz, die KI-Regulierung, auch ehrlich gesagt in Ableitung das Heizungsgesetz. So, das sind alles Themen, die eigentlich aus europäischer Ebene kommen. Wie viel Geld geben wir an die Ukraine? Warum kann Orban das vetoen und so? Die ganzen letzten 5 Jahre Pandemie. Ich meine, also alles hat eine europäische Komponente und das wird total totgeschwiegen. Ja, und der Kanzler redet über die Europäische Union, wie als wäre es Außenpolitik. Ja, blöd, dass die Ungarn jetzt schwierige Wahlen hatten. Da müssen die mal schauen, dass sie. So, dass die Ungarn uns direkt Gesetze schreiben über das Europäische Parlament. Davon redet keiner. Ja? Also das ist ein richtiges Problem. Also mir geht es darum, zu verstehen, dass wir jetzt schon wahrscheinlich die wichtigeren Sachen auf europäischer Ebene entscheiden. Die Gestaltung, der Kampf gegen die Klimakrise, Green Deal, alles, ja, Verteidigung, wie gesagt, sind alles EU-Themen mittlerweile. Aber wir haben uns nicht getraut, dem Volk zu trauen. Und das ist das Problem.
Also ich finde schon, Vereinigte Staaten von Europa klingt irgendwie so groß und so mächtig im Sinne von, wir geben jetzt unsere Nationalstaaten auf, wir machen die Grenzen alle weg, es gibt alle Staaten verschmilzen zu einem, das ist es eher nicht, es klingt ja eher nach einer demokratischeren, durchlässigeren EU.
Genau, also wir könnten sogar weniger auf europäischer Ebene entscheiden, aber das, wie wir es entscheiden, sollte transparent über eine Regierung sein, die wir wählen und nicht über Backroom-Deals von irgendwelchen Regierungschefs. Es gibt da noch einen Punkt zu, die nationale Idee. Ja, richtig geile Idee, hat sich mal so Goethe und sowas, alle haben sich da irgendwie ausgedacht. So,
da gab es ja noch kein Internet, da ist halt einfach nicht so.
Ja, genau, so Pamphlete geschrieben und so. Ja. Und die Idee war ja eigentlich, hey, lass mal diese blöden kleinen Fürstentümer überkommen. Ja, du hast ja gerade meinen schönen vollen Namen gesagt. Ja, genau das halt loswerden. Ja, lass einfach genau das loswerden. Warum? Weil es super nervig ist, wenn ich von einem nächsten Dorf irgendwie halt da so Steuern zahlen muss, so, wie heißt das, Zoll zahlen muss und der da mit seiner Lanze steht und sagt, hey.
Ich will eine Kuh durchtreiben, kostet 5 Silberstücke.
Genau, das ist doch Wahnsinn. Ja, also haben die sich das ausgedacht. Ja, cool, dann kam ein wahnsinniger Aufschwung, gab Aufklärung und viel Handel und ganz viele so Errungenschaften, Innovationen und keine Ahnung. sagen muss. Und dann kam eine richtig krasse emotionale Überladung dieses Nationalgedankens mit schrecklichen Weltkriegen und unfassbaren Leiden, was wir geschaffen haben. So. Und jetzt, also damals waren sozusagen die Vordenker die Nationalisten. Und heute sind die Nationalisten die Ewiggestrigen, die da eigentlich festhängen. Ich glaube sozusagen, wenn man jetzt Goethe heute hier rumstehen hätte, der würde halt sagen, egal, ich habe eine Italienreise gemacht, hat mega Bock gemacht. Ich will auf jeden Fall, dass wir irgendwie zusammenarbeiten. Also was ich versuche zu sagen ist, lasst uns doch mal aufhören, den Status quo die ganze Zeit als gegeben anzusehen und lasst uns darüber nachdenken, was Sinn ergibt. Und Sinn ergibt, dass wir mit 450 Millionen Europäerinnen und Europäern zusammenarbeiten, 330 Amerikanerinnen und Amerikaner arbeiten zusammen und 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen. So. Jetzt hört mal auf zu denken, dass wir in Deutschland alleine irgendwas noch in dieser Welt bewegen können, dass Deutschland eine Souveränität hat. Wir können uns nicht verteidigen. Wir haben unsere Souveränität für die Verteidigung nie haben wollen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben keine.
Immer angewiesen auf die Amerikaner?
Auf jeden Fall, auch auf die anderen Europäerinnen und Europäer und auf jeden Fall auch auf die Amerikaner. Wir haben keine Souveränität, was die Klimakrise angeht. Wir haben keine Souveränität, was Handelsbeziehungen angeht. Also dieses blöde Souveränitätsgelaber geht mir einfach auch auf die Nerven. Ja? Also deswegen sage ich doch einfach, ich versuche ja gar nichts Verrücktes zu machen. Ich sage nur, es hat sich eh schon verschoben. Und wenn du als Mensch wieder Teilhabe darüber haben möchtest, in welche Richtung es über die nächsten 15, 20 Jahre geht, dann stimm halt drüber ab in der demokratischen Wahl.
Das bedeutet aber auch, dass das Einstimmigkeitsprinzip in der Form dann abgeschafft würde.
Genau, also normalerweise funktioniert es so, auch im Bundestag, wir wählen Parteien, die stellen, also die gehen dann, ziehen dann ins Parlament ein. Das Parlament macht so Koalitionsverhandlungen und muss dann schauen, hier, du kriegst das und wir machen das. Und die stellen dann die Regierung. Ja, die Regierung ist einfach nur dem Parlament gegenüber verpflichtet, nicht irgendwie jemand anders. Und dann gibt es eine zweite Kammer. In Deutschland heißt die Bundesrat. Mhm. Der Bundesrat sorgt dafür, dass die Ebenen unten drunter, also die Regionen und die Kommunen, in ihren Rechten nicht und ihren Kompetenzen nicht beeinträchtigt werden. So, das ist so grundsätzlich die Idee.
Genau, da gibt es zustimmungspflichtige Gesetze und nicht zustimmungspflichtige Gesetze vom Bundesrat. Werden aber alle da diskutiert, auch damit die Ebene vom Bundes, von den Ländern einfach auch respektiert wird.
Genau, das finde ich auch total richtig. Die haben genau sich überlegt, was ist wichtig. Nämlich erstens, dass es nochmal so einen Check gibt über eine zweite Kammer. Die haben auch gewisse Rechte für Dinge zu verzögern und so weiter. Und bei diesen zustimmungspflichtigen Gesetzen sind es die, die eben tatsächlich auf die Regionen, also auf unsere Bundesländer Einfluss haben könnten und die Kompetenzen der Bundesländer mit einbeziehen. So, genau sowas will ich auf europäischer Ebene auch. Ich sage ja nicht, dass der nationale Einfluss auf europäischer Ebene verschwinden soll, sondern ich sage, dass er omnipräsent ist. Sowohl in der Regierung, nämlich der derzeitigen Kommission, alle national gestellt, sowohl im Parlament, alles nationale Parteien, als auch in der zweiten Kammer, die nämlich von diesen 27 Regierungschefs komplett kontrolliert wird, die halt sich am liebsten die Macht im stillen Kämmerlein halt ausküngeln. So. Und das ist das Ding. Also ich will die zweite Kammer, klar, aber ich will diesen Rat der Regierungschefs komplett abschaffen und dafür eine ganz normale zweite Kammer bauen. Das kann wie der Bundesrat in Deutschland sein, es könnte auch eine Art US Senate sein, ja, wo du halt eine zweite Kammer hast, die eben auch gewählt ist, vielleicht für eine längere Zeit von den Regionen.
Und da bräuchte es dann eine einfache Mehrheit zum Beschließen von Gesetzen?
Genau. Also du bräuchtest kannst auch eine qualifizierte Mehrheit haben, da nimmst du dann noch so ein bisschen die Größe der Regionen mit rein, aber im Grunde gibt es dann kein Veto mehr.
Weil aktuell gibt es ja so ein paar Bereiche beispielsweise bei der Außenpolitik, wo man einfach sagt, da darf die EU ohne eine einstimmige Entscheidung nichts machen. Das wird zu ändern.
Auf jeden Fall, ja. Also man kann natürlich drüber nachdenken, ob es noch irgendwo Bereiche gibt, wo man eine Einstimmigkeit braucht. Also typischerweise ist das, wenn du den Club erweiterst, ja, also wenn du neue Clubmitglieder aufnimmst, ja, oder auch Clubmitglieder rausschmeißen möchtest, das sind so Punkte, wo man sagen kann, hey, da müssen vielleicht wir die ursprünglichen Clubmitglieder drüber entscheiden. Aber im Grunde ist das genau die Idee.
Ist eine große Idee. Ich glaube, gerade in einem Land, wo wir uns mit Veränderungen manchmal so ein bisschen schwer tun, ist das sicherlich auch eine, die Zeit brauchen würde.
Ja, wir sind hier, glaube ich, einen Block oder so von der Mauer entfernt. Ne? Also wenn man nur 30 Jahre zurückgeht, dann bist du bei der Veränderung. Also wir tun uns mit Veränderungen schwer, aber wir tun uns vor allen Dingen schwer, uns daran zu erinnern, wie kurz her Veränderungen eigentlich her sind. Ja. Und wir tun so, als wären wir in dem stabilsten System aller Zeiten aufgewachsen. I don't get it. Ja? Also ist nicht, das glaube ich nicht, stimmt aber nicht, ist eine Fiktion.
Ist eine super Überleitung, weil wir reden als nächste Maßnahme über ein Thema, das ganz und gar nicht stabil ist.
Migration ist seit Jahren ein Reizthema, gesellschaftlich, aber auch politisch. Die EU hat sich jahrelang schwer getan, in der Sache an einem Strang zu ziehen, bis es 2023 eine Einigung bei der Asylreform zwischen den Staaten gab. Mitte Mai hat der Rat der Europäischen Union die Gesetzestexte final angenommen. In Zukunft sollen Asylsuchende schon an den EU-Außengrenzen kontrolliert und registriert werden. In Auffanglagern sollen sie bis zu 12 Wochen warten, bis über ihren Asylantrag entschieden ist. Daran gibt es jetzt schon große Kritik. Manche befürchten, dass es wieder prekäre Zustände wie im überfüllten Flüchtlingslager Moria geben könnte. Neben Kriege und Vertreibung rückt dabei eine weitere Fluchtursache in den Fokus. Laut Schätzungen der Weltbank könnten bis zum Jahr 2050 etwa 200 Millionen Menschen zu Klimaflüchtlingen werden. Die Anzahl der Betroffenen steigt also stetig an und somit wird auch der Druck für eine Lösung immer größer.
Ihre zweite Maßnahme ist, einen menschenwürdigen Migrationspakt aufsetzen. Vor nicht allzu langer Zeit hat sich die EU auf die Reform des GEAS, des gemeinsamen europäischen Asylsystems, geeinigt. Ich leite von Ihrer Forderung ab, dass das dann also ein menschenunwürdiger Migrationspakt ist. Ist das so?
Es ist auf jeden Fall keine Verbesserung zum Status quo. Das ist richtig. Ich glaube, ganz wichtig ist mir davor zu sagen, wir machen es uns mit Migration leider ein bisschen zu leicht ganz oft. Also Migration ist in erster Linie auch mal Arbeitsmigration. Und wir schmeißen immer Asyl unter das Thema Migration. Asyl ist eins der Unterthemen von Migration. Deswegen ist mir wichtig, erstmal zu sagen, okay, vielleicht sollten wir unterscheiden zwischen Arbeitsmigration
und Einwanderung, einfach klassische Einwanderung.
Genau, ja. Also hey, du kriegst dein Visum, weil du hier, keine Ahnung, irgendeinen Job.
Fachkräfteeinwanderung etc.
So, genau, ich würde es fast Arbeitskräfteeinwanderung nennen. Genau, aber das ist ein Riesenthema, was viel zu unterbesprochen ist und wo ich mir als allererstes wünschen würde, dass wir erstmal über Migration als Chance reden und vielleicht ehrlicherweise auch als ziemlich dringend notnötige und dringende Notwendigkeit. Ja? Also wenn man sich anschaut, wie die demografische Entwicklung ist in Europa, dann ist relativ klar, wir brauchen extrem viel Zuwanderung. Wenn ich hier mit Betrieben rede, dann erzählen die mir, wir können nicht mehr nicht nur wachsen, sondern wir schrumpfen, weil wir nicht genug Leute finden, die arbeiten. Und das sind, warum ich Arbeitskräfte gesagt habe, das sind Arbeitskräfte auf jeder Ebene. Ja? Also
jedem Qualifikationsbereich.
So. Genau, so das mal. Genau. Ja. Und deswegen ist es mir wichtig zu sagen, hey, wir müssen Migration als Chance viel mehr in die Gesellschaft auch im Diskurs verankern. Und dafür ist es halt, ja, glaube ich, wichtig, dass wir auch ein europäisches Arbeitsmigrationssystem aufsetzen, weil selbst unter Trump die USA attraktiver war für Drittstaatler als jetzt die Europäische Union, was ja irgendwie Wahnsinn ist. Warum? Also ganz kurz noch, weil wenn du in Bulgarien gefeuert wirst als Drittstaatler, kannst du nur in Bulgarien den Job suchen. Wenn du in Detroit gefeuert wirst, also da gibt es keine Jobs, aber wenn du in Detroit gefeuert werden würdest als sozusagen Drittstaatler, dann kannst du natürlich in der gesamten USA den neuen Job suchen. Also sozusagen die Größe des Arbeitsmarkts ist da auch wichtig für die Attraktivität. Das zweite Thema, was Sie angesprochen hatten, ist die Frage des europäischen Asylsystems. Ich war da 2019 auch mal in Moria, was ja im Einspieler auch ankam. Und das ist natürlich eine krasse Situation gewesen. Wenn man 25.000 Leute in einem Lager für 2.500 sieht, und die Leute halt sozusagen sich ihre Zeltstädte bauen, nachts Windeln tragen, damit sie nicht aufs Klo gehen müssen, weil das zu gefährlich ist und solche Sachen. Das ist natürlich eine krasse Situation. Und ja, ich glaube schon, dass wir, indem wir uns jetzt darauf geeinigt haben, tatsächlich mit EU-Geldern diese Lager zu bauen, die ich mir jetzt auch angeschaut habe, sind jetzt eher Containerstädte mit extrem viel Stacheldraht drum, dass das keine gute Lösung ist, wie wir mit Menschen umgehen. Ich glaube, es hat grundsätzlich was damit zu tun, dass wir Menschen nicht mehr in Lager sperren sollten. Das hätten wir eigentlich, glaube ich, lernen müssen, dass das eine scheiß Idee ist. Es gibt auch einen psychologischen Faktor von, also es gibt ein Traumagrund, der heißt Encampment. Also wenn du jemanden in ein Lager sperrst, traumatisierst du ihn erstmal sowieso. Das ist schon gut, weil die Leute ja auch mit Trauma schon oft ankommen und du traumatisierst sie sozusagen weiter. Das halte ich alles für eine nicht gute Idee. Und dann ist die Alternative dazu eigentlich nur zu sagen, wir können unsere Länder an den Außengrenzen nicht alleine lassen, sondern wir brauchen einen Verteilungsschlüssel überall auf Europa hin. Das hatten wir in Deutschland zum Beispiel 2015 auch, den Königsteiner Schlüssel. Ja. Und genau sowas brauchen wir, glaube ich, auch auf europäischer Ebene.
Jetzt ist das Thema Migration ja auch nicht gerade das leichteste auf europäischer Ebene und lange Zeit war es halt einfach ein Hin und Her, gerade recht autoritär geprägte Staaten wie Ungarn oder lange Zeit Polen haben halt gesagt, wir nehmen halt einfach niemanden auf, mach das doch alleine, dann ist oftmals Deutschland lange irgendwie die Nummer eins gewesen, die Leute aufgenommen hat, Schweden eine Zeit lang hat dann auch irgendwie zurückgefahren. Da war das ja doch eigentlich schon ein Durchbruch, dass GEAS, wie das jetzt ausgehandelt worden ist, dass endlich mal gesagt wurde, so machen wir das gemeinsam.
Ich war im Raum, als das verhandelt wurde. Ja. Und dieser Durchbruch, genau, dieses Argument kam viel. Ja. Mhm. Und das war ja, interessanterweise ist es Teil meiner politischen Reise auch. Ja. Ich war 2015 im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und habe live gesehen, wie das aussieht, wenn ein deutsches Amt komplett überfordert ist mit dem sozusagen den Asylsuchenden, den anhängigen Verfahren, wie das dann da genannt wird. Und da gibt es natürlich die eine Reaktion drauf, die dann gefolgt ist, über die wir schon geredet haben, dass eben ja die AfD dann sehr stark geworden ist auf diese Unordnung. Es gibt ja eigentlich keine rechtspopulistische Partei, die nicht über das Thema Migration groß geworden ist. Und meine Antwort ist halt eher zu sagen, wir müssen eben europäisch zusammenarbeiten. Ja. Und was ich einfach festgestellt habe, ist 2015 hat die Europäische Kommission dann den ersten Vorschlag für ein europäisches Asylsystem gemacht. Und bis jetzt dieses Jahr, also wie viele Jahre sind es? 9 Jahre später, haben wir es erst geschafft, fertig zu werden. Das ist erstmal ein Punkt für die erste Maßnahme, die wir vorhin besprochen haben, nämlich wir müssen die Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene verändern, weil die EU sich nicht einigen konnte, weil die Hauptstädte sich nicht einigen konnten. Also Seehofer und Co., die 27 Minister, waren einfach nicht in der Lage, sich zu einigen und haben das Thema von der Agenda geschoben. Das heißt, wir haben jetzt über Jahre die Chance verpasst, unser System erstens neu aufzusetzen und dann auch zu verbessern. Das haben wir alles nicht machen können, weil das System gestockt hat. Und das lag.
Das würden Sie anders machen.
Genau, also erstmal, wie entscheidet man, hilft auch bessere Entscheidungen zu treffen, schnellere Entscheidungen zu treffen. Das zweite ist es eben, was wir jetzt entschieden haben, ist, dass Leute an den Außengrenzen in Lagern eingesperrt werden, dass es eine Fiction of Non-Entry gibt, also dass du sozusagen so tust, als wären die nicht auf europäischem Boden, damit du sie nicht mit den europäischen Rechten ausstatten musst. Mhm. Dass wir sagen, es gibt eine Inadmissibility, das heißt ein Unzulässigkeitsverfahren. Wenn du durch die Türkei gekommen bist, dann wird dein Asylantrag gar nicht erst angeschaut, sondern als ungültig abgestempelt. Und wenn zu viele Leute da sind, das war das Gesetz, was ich verhandelt habe, Krisenregulierung, sehr viele Leute kommen auf einmal, heißt es nicht, dass Deutschland tatsächlich dann irgendwie Leute aufnehmen würde oder dass die fair über die Europäische Union verteilt werden, sondern dass wir Geld zahlen können, statt Leute aufzunehmen. Das heißt, 20.000 Euro pro Person könnten wir dann an Griechenland zahlen.
Stange Geld.
Ja, genau, Stange Geld. Hilft aber natürlich Griechenland überhaupt nicht, weil Geld ist nicht das Problem. Wir haben schon sehr, sehr viel EU-Geld auf Griechenland geschmissen, damit die dann...
Geld kann man nicht wohnen.
Nee, genau. Und hat man vor allem, also es wird ja kein sozialer Wohnungsbau damit gebaut, sondern das ist ja auch nochmal eine gute Frage übrigens, ne? Warum eigentlich immer Container? Ich frage mich immer, Häuser... Wir wissen in Europa, wie man Häuser baut. Das ist gar nicht so schwer. Also
ich lehne mal so ein Fenster und sage, dass man Container schneller baut als ein Haus.
Ja, aber es ist ja keine neue Thematik. Wir haben jetzt EU-finanzierte Containerstädte gebaut. Ja. So, ich kann dir Fotos zeigen, wie da tatsächlich so, da sind so Container mit so einem Stacheldraht drumherum, mit so ein bisschen grün angemalten Betonboden und da steht dann Kindergarten drauf. So, wo man so denkt, so, ja, okay, also wir hätten auch mit dem gleichen Geld und der gleichen Zeit auch einfach ein stinknormales Steinhaus oder Holzhaus dahin bauen können.
Aber würde es genauso schnell gehen?
Natürlich, wir haben diese Lage aufgebaut und wir haben jetzt auch gerade gar nicht so wahnsinnig viele Leute, die kommen. Also ich meine, aber das ist eine Frage von politischem Willen, dass du da einfach sagst, ich könnte jetzt hier auch ein Lager hinbauen oder ein Haus hinbauen. Aber wie gesagt, ich finde die dezentrale Verteilung sowieso besser. Also was ich sagen wollte ist, wir haben selbst im Krisenfall keine Verteilung von Asylsuchenden über den europäischen Kontinent hinweg, sondern die Länder werden sich rauskaufen und dann 20.000 Euro zahlen. Sie müssen die 20.000 Euro noch nicht mal in Griechenland geben. Sie können sie auch an Drittstaaten geben, in der Hoffnung, dass die dann nehmen und dann vor allem dafür sorgen, dass weniger Leute hierher kommen. Also eigentlich haben wir das Recht auf Asyl durchweg unterwandert. Und das ist, finde ich, auch die entscheidende Frage. Hast du eigentlich Bock, das Recht auf Asyl aufrechtzuerhalten oder nicht? Mhm. Und das Recht auf Asyl ist kein Recht auf Asyl, sondern ein Recht, Asyl zu suchen. Also möchtest du den Menschen die Chance geben, weil du sagst, irgendwie Erster, Zweiter Weltkrieg haben wir daraus gelernt, wir wollen dieses Recht aufrechterhalten oder eben nicht. Und ich bin jemand, der sagt, wir wollen es aufrechterhalten, es gibt kein perfektes Asylsystem, aber es gibt noch eine zweite Regel und die ist, dass man Menschen nicht in Lager sperrt. Also verteil sie überall hin. Übrigens, diese Lager werden dafür sorgen, dass wir wieder Bilder haben, die den Rechtspopulismus weiter antreiben. Bringt überhaupt nichts, auch den Menschen nicht, aber auch der Gesellschaft nichts. Und wir könnten, glaube ich, uns, und das ist der dritte Punkt, eher darauf konzentrieren zu sagen, wie sieht eigentlich gelungene Integration aus, ja? Und wie sieht auch schnelle Verfahren aus und wie könnten wir das eben alles organisieren, dass es irgendwie besser aussieht. Und dieses derzeitige System tut das auf keinen Fall.
Ich habe mal so aus dem Volt-Wahlprogramm 1-2 Sätze mitgebracht zum Thema Migration. Bei Volt im Wahlprogramm steht, die AsylbewerberInnen werden gleichmäßig nach objektiven Kriterien verteilt, wobei persönliche Präferenzen berücksichtigt werden. Was heißt das? Sagt dann die EU, in Rumänien sind noch Kapazitäten frei, aber der Geflüchtete sagt, nee, ich will nach Berlin, da kenne ich vielleicht jemanden. Wie läuft das ab? Wie wird das dann gewichtet?
Also die Antwort auf die Frage ist, dass es so ist, dass wir tatsächlich natürlich die Präferenzen mit einbeziehen können. Man kann die abfragen. Das heißt nicht, dass es dann funktioniert, sondern das heißt, dass man das mit einbeziehen kann, eben weil es sich zeigt, dass wenn du persönliche Links hast, dass du auch schneller integriert wirst. Ja. So, und deswegen finde ich das sinnvoll, das irgendwie mit einzubeziehen. Genauso wie wenn man schon einen Bildungsabschluss in einem Land gemacht hat, dann ist es vielleicht einfacher, wenn man dann in diesem Land wieder ankommt. Wenn man irgendwelche Sprachkenntnisse hat und so weiter, das sollte auf jeden Fall mit einbezogen werden. Das ist kein Versprechen, dass es funktioniert, aber es ist zumindest mal eine Abfrage.
Und dann geht es weiter mit dem Satz, dem sofortigen Zugang zu sozialer, rechtlicher, medizinischer und psychologischer Hilfe wird Vorrang eingeräumt. Das klingt ziemlich super, aber jetzt erstmal so der Pessimist in mir sagt, dass es nach einer totalen Utopie klingt, oder? Dass man das überhaupt so in der Form finanzieren kann. Oder auch anbieten kann in den Kapazitäten.
Genau, ich glaube, es ist wichtig, dass man den Menschen, wenn sie ankommen, und da sind eben sehr viele Traumatisierte dabei und auch Leute, die in wirklich sehr schlimmen gesundheitlichen Zuständen sind, dass man dann erstmal die Grundversorgung sicherstellt. Ja? Das heißt, ein schneller Gesundheitscheck, dann eine sofortige, wenn es geht, Verteilung eben auf andere Länder und dann auch in die Kommunen hinein. Und dann ist eigentlich die Frage Finanzierbarkeit. Wir haben hier in Berlin Leute, die wohnen seit 5, 6, 7 Jahren in dem gleichen Auffanglager, wie das heißt, wo sie eigentlich mal angekommen sind. Das ist teuer, ja? Und das ist auch sinnlos. Also deswegen würde ich eher sagen, lasst uns doch dafür sorgen, dass die Leute schnell durchs Asylverfahren laufen, zum Beispiel maximal 3 Monate ein Asylverfahren haben und dass man dann relativ schnell sagt, okay, wie kriegen wir die Leute auf ihre eigenen Beine gestellt? Und dazu gehören eben die Sprachkenntnisse, deswegen persönliche Links sind wichtig. Sprachkurse, ich glaube, was super wichtig psychologisch ist, ist dezentrale Unterbringung, also sozialer Wohnungsbau, der aber dafür sorgt, dass man nicht in einem sozusagen Auffanglager wohnt, sondern dass man möglichst schnell in den sozialen Wohnungsbau reinkommt. Der ist natürlich in Berlin sowieso krass im Arsch, aber das ist, glaube ich, das ist eigentlich die Frage. Deswegen, also nur um das nochmal zu sagen, wir haben Integrationsherausforderungen, also kurze Klammer, auch mit Nazis, die nicht mehr auf dem Grundgesetz stehen, aber Klammer zu, aber wir gehen von der Integrationsherausforderung als Maßnahme dann immer dazu, den sozusagen die Einwanderung oder in dem Fall sozusagen die Asylsuchenden zu reduzieren zu wollen, statt mal drüber nachzudenken, welche Maßnahmen wir eigentlich haben, um Integrationsherausforderungen anzugehen. Ja, dazu gehört meiner Meinung nach ganz einfach dezentrale Unterbringung, Sprachkurse, schnelle Integration in Jobs und natürlich schnelle Asylverfahren.
Bevor wir weitergehen, noch ein Punkt, wo wir bei dem Thema drüber sprechen müssen. Aktuell bei dieser Europawahl ist Migration ein wahnsinnig großes Thema gewesen. Und es gibt Erhebungen jetzt nach der Wahl in Deutschland. 3/4 der Menschen haben Angst vor höherer Kriminalität. Knapp 2/3 haben Angst vor größerem Einfluss des Islams. Und jeder 2. hat Angst, dass zu viele fremde Menschen nach Deutschland kommen. Das heißt, die Akzeptanz nimmt ab. Wie kann man mehr Verständnis und Akzeptanz für Menschen, die flüchten müssen oder halt einfach auch in den Arbeitsmarkt einwandern wollen, schaffen?
Also erstmal geht es hier darum, dass wir überhaupt schon eine Einwanderungsgesellschaft sind. Ja, und das auch erstmal anzuerkennen und zu verstehen, dass unsere Identität sich verändert.
Ja, oder die Bedenken sind aber ja trotzdem da.
Die Bedenken sind da. Aber ich finde, das bedeutet, wie wir als Politikerinnen und Politiker in der Öffentlichkeit darüber reden. Und im Moment ist der Diskurs komplett getrieben von rechts und Migration als Chance wird kaum noch beredet. So, das Zweite ist eben, indem man Integrationsherausforderungen ernst nimmt. Menschen, meiner Meinung nach, sind nicht besonders kompliziert. Also ich glaube, wenn sozusagen man kriegt das raus, was man irgendwie, was man als System organisiert. Und ich finde, wir tun immer so, als wäre es wahnsinnig komplex. Und ich habe vorhin schon Maßnahmen gesagt, die, glaube ich, helfen würden, diese Probleme eben auch anzugehen. Mein Ziel wäre ein europäischer Integrationspakt, wo man tatsächlich direkt Geld der EU an die Kommunen geben kann, weil Integration immer lokal funktioniert, nicht irgendwie irgendwo anders. Und dass man da eben in der Integration tatsächlich ansetzt und nicht die ganze Zeit irgendwie Milliarden dafür ausgeht, irgendwelche Luftschlösser. Nee, nicht Luftschlösser, das ist das falsche Wort. Also Luftbarrieren über das Mittelmeer zu bauen. Das war ja mal die Idee, dass man halt, damit da niemand kein Boot mehr durchkommt, gibt man Milliarden dafür aus.
Und so.
Ja.
Nie gehört.
Ja, das darüber reden wir. Weißt? Und da ist dann die Bereitschaft da, wahnsinnig viel Geld in die Hand zu nehmen, wo ich so denke, so, nimm doch das Geld in die Hand, um einfach mal sozusagen den Kommunen zu helfen. Ganz wichtig übrigens auch bei den Ukrainern und Ukrainern. Polen, die hatten fast kein Geld, weil die polnische Regierung keinen Bock hat, das EU-Geld weiterzugeben. So, wir mussten dann Geld über die internationalen Hilfsorganisationen von der EU an die internationalen Hilfsorganisationen geben, um den Kommunen zu helfen, in Ostpolen eben da die Aufnahme zu organisieren. Das ist Bullshit, ja. Und ich finde, da sollten wir viel eher drüber reden.
Von einem großen Thema zu einem noch größeren Thema.
Der Green Deal der Europäischen Kommission, der die EU bis 2050 klimaneutral machen soll, ist einer der wichtigsten EU-Errungenschaften der vergangenen 5 Jahre. Nicht alle sind darüber happy. Nach der Wahl ist klar, im Europaparlament werden in Zukunft mehr Abgeordnete sitzen, die den Deal kritisch sehen oder die sogar den menschengemachten Klimawandel leugnen. Das wird die Bemühungen für den Klimaschutz noch schwieriger machen. Manche sagen, der Green Deal steht auf der Kippe. Dabei ist Europa mit dem Green Deal schon jetzt Vorreiter beim Klimaschutz geworden. Der Deal hat andere Länder wie die USA und China dazu inspiriert, ähnliche Ziele zu setzen.
Der Green Deal sagt klimaneutral bis 2050. Das reicht Ihnen nicht. Im Wahlprogramm steht, bis 2040 die Nettoemissionen von Treibhausgasen auf null senken. Jetzt ist es in der Realität so, wir haben es ja gerade gehört, Konservative und Rechte haben bei dieser Wahl dazu gewonnen. Die Verteilung der Mandate im Europaparlament hat sich in diese Richtung verschoben und manche sehen jetzt sogar den Green Deal auch in Gefahr. Es wird zumindest befürchtet, dass der aufgeweicht wird. Wie geht's jetzt weiter?
Deswegen habe ich hier die absolute Mehrheit.
So, jetzt dann hier 1, 2, 3 direkt. Was machen wir jetzt?
Genau. Also es ist, glaube ich, richtig die große Frage gerade, die ich auf den Fluren höre, ist, inwiefern werden die Klimaziele zurückgedreht, um die Wettbewerbsfähigkeit zu retten? Ja, und das ist genau der Narrativ, der halt total bescheuert ist. Ja. Also das Ding ist, die Klimaziele sind nicht von der Europäischen Kommission gesetzt, auch nicht von den Grünen, sondern diese Klimaziele sind vom Planeten gesetzt. Und übrigens gehören da auch Biodiversitätsgrenzen dazu, die wir überhaupt nicht richtig angegangen sind. Auch bis jetzt im Green Deal nicht. Denn ein Gesetz, das Nature Restoration Law, hat es leider eben nicht geschafft, verabschiedet zu werden. So. Und das ist ein riesiges Problem. So. Und ich glaube, das, was viele... Vielleicht, weil Sie ja vorhin gefragt haben, warum werden wir auch gewählt oder so, was, glaube ich, viele nervt bei dieser ganzen Diskussion, ist, dass, wenn man darüber redet, irgendwie entweder ist es halt eben die Klimaziele abzuschwächen, damit die Wirtschaft florieren kann, oder man möchte die Klimaziele retten, aber dann ist die Wirtschaft im Arsch. So, ja. Und das, so einfach ist es aber, glaube ich, gar nicht. Wir haben total viele spannende Mittel, wie man eine ambitionierter sein kann bei der Klimaneutralität, aber trotzdem dafür sorgen kann, dass wir eben wirtschaftlich wettbewerbsfähig sind.
Man sieht es ja auch gerade in China, die jetzt gerade bei den E-Autos halt komplett freidrehen und irgendwie uns, da kommen wir gar nicht mehr hinterher, was das angeht. Die dritte Maßnahme ist die Aufsetzung eines EU-Klimafonds und die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen. Wie würde denn so ein Klimafonds aussehen und für wen wird der genutzt?
Ich habe im letzten Mandat den RRF verhandelt. Ich weiß kein Arsch, was das ist. Das ist der Corona-Wiederaufbaufonds. 672,5 Milliarden Euro ist das größte EU-Programm aller Zeiten gewesen. Und da war ich immer im Haushaltsausschuss mit dabei. Und wir haben uns da auch genau definiert, was grüne Ausgaben eigentlich sind und lauter so Zeug. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass wir halt erstens als die EU gemeinsam tatsächlich auch uns verschulden können, um in sinnvolle Sachen zu investieren. Und da muss man halt definieren, was sinnvoll ist. Ja, also wir wissen, dass wir diese grüne Transition ganz, ganz schnell hinkriegen müssen und dass der Staat dabei helfen kann und dass es uns im Endeffekt weniger kosten würde, als wenn wir das jetzt nicht investieren. Und die Frage ist dabei, warum halt die Null-Verschuldungs-Idee von der FDP halt so schwachsinnig ist, wie können wir eigentlich in was investieren, was uns am Ende mehr bringt? Ja, also was zum Beispiel, um es mal hart zu sagen, nichts bringt, ist, wenn ich jetzt Schulden aufnehme, um dann in die nationalen Pensionskassen einzuzahlen. Ja, da gibt es keinen Return on Investment für die Gesellschaft in der Hinsicht, dass man sagt, okay, die Verschuldung refinanziert sich irgendwo. Aber man, das haben wir damals auch reingeschrieben, non-recurring expenses. Also man kann in Dinge investieren, die nicht wiederkehrend sind und die aber eben einen positiven Klimaeffekt oder einen Klimatransitionseffekt haben. Und das ist wichtig. Also ganz wahllose zwei Beispiele. Das erste ist, wenn man von der traditionellen Landwirtschaft auf die ökologische umstellt, dann dauert es 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, bis sich der Boden so erholt hat, dass sich das wirtschaftliche Modell dann rechnet. Eine Möglichkeit. Das ist eine ganz klare Investitionsleistung am Anfang, um dann tatsächlich eben einen Ertrag zu haben. Das Zweite, und darüber reden wir eben auch sehr viel, ist die große Klimatech-Industrie. Also Sie hatten gerade die Autos angesprochen. Ja. Es gibt da eine riesige Industrie. Wir haben in Deutschland nach irgendwelchen wahllosen Statistiken 70% der Patente, die für die Klimaneutralität notwendig sind. Und bei uns scheitert es ganz oft an der Technical Readiness. Ja, also TRL ist Technical Readiness Level. Und da sind wir eben in den Patenten sehr gut, aber wir kriegen es nicht weiterentwickelt, bis es dann wirklich vom Konsumenten gekauft werden kann oder von Firmen irgendwie gekauft werden kann. Und das liegt daran, dass wenn man ein Klimatech-Unternehmen aufbauen möchte, man oft eine Fabrik hinstellen muss, die erstmal so 100 Millionen kostet. Wenn ich jetzt ein Startup bin und sage, hey, gib mir mal 100 Millionen Euro, dann ist das für die normalen Investoren zu risikobehaftet. Mhm. Bei so einem Plattform-Ding wie, was weiß ich, Amazon oder so, da muss man nicht so viel Geld am Anfang reinstecken und dann schaut man einfach, wie es sich skaliert und dann kann man immer mehr Geld verdienen und dann ist so. Aber bei so einer Hardware-Geschichte, also wo du wirklich was produzierst, gibt es da eben eine Finanzierungslücke und die könnte man mit so einem Klimafonds eigentlich sehr gut aufgeben, indem man halt der Europäischen Investmentbank da Gelder zur Verfügung stellt.
Der zweite Teil ist klimaschädliche Subventionen weg. Was soll da weg?
Ja, es ist ja immer noch so, dass wir tatsächlich den Strompreis subventionieren. Es ist so, dass wir tatsächlich das Fliegen noch subventionieren. Das sind alles Dinge, die wir uns einfach nicht mehr leisten können.
Also dass wir beispielsweise, dass keine Kerosinsteuer existiert.
Genau. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir tatsächlich die Konsumenten eben den Konsumenten den echten Wert zeigen. Also in der Wirtschaftstheorie sagst du ja, du musst die negativen Externalitäten internalisieren. Das heißt, der echte Preis eines Konsums muss sichtbar werden, damit wir als Menschen die richtigen Entscheidungen treffen. Also wir bauen da sozusagen weniger auf die, ja, den freiwilligen individuellen Verzicht, weil man so ein guter Mensch ist, sondern eher zu sagen, wir müssen halt alles einpreisen, was die Dinge eigentlich kosten. Und das heißt auch den Preis für die Umwelt.
Es gibt ja wahnsinnig viele klimaschädliche Subventionen, die übrigens auch in Deutschland im Ampelkoalitionsvertrag, dass die gestrichen werden sollen, beziehungsweise.
Wie viel wurde gestrichen?
Frag mich was anderes.
Ja, ich bin also ganz deutsche Politik, würde sagen, bin ich jetzt auch nicht immer im Detail drin. Ne?
Ja, also die Frage ist, ich meine, was ja immer irgendwie im Fokus steht, ist beispielsweise das Dienstwagenprivileg, wo manche sagen, das ist einfach nur eine Vereinfachung. Dann gibt es das Dieselprivileg, da heißt es ja, man wäre sonst nicht konkurrenzfähig. Das wäre ja vielleicht ein schöner Nebeneffekt, wenn das in ganz Europa einheitlich wäre, dann bräuchte man das Dieselprivileg halt auch nicht.
In Belgien ist es so, dass man seinen Dienstwagen, habe ich jetzt gehört, umsonst kriegt und dann auch so viel damit fahren darf, wie man will. Sozusagen die Sprit und alles wird auch gezahlt und es ist steuerfrei.
Wild.
Das ist vielleicht das mit dieser Konkurrenzfähigkeit. Da will man lieber in Belgien arbeiten, wahrscheinlich, wenn man gerne Auto fährt. Ja.
Was wäre denn, wenn Sie jetzt hier auf der Stelle eine klimaschädliche Subvention streichen können? Welche wäre die allererste?
Ich glaube, es wäre wirklich auf Kerosin.
Ja. Ich meine, das ist sehr effektiv, wenn man überlegt, wie groß die Luftfahrtindustrie ist und dass die halt einfach wie Kerosin halt einfach nicht wie beispielsweise Benzin halt einfach nur Steuer zahlen. So, das ist schon wild. Die EU emittiert allerdings unter 10% der weltweiten CO2-Emissionen. In ihrem Wahlprogramm steht 6,9%. Das ist nicht so viel. Und manche sagen, ja, dann muten wir unserer Wirtschaft beim Umbau wahnsinnig viel zu und erzielen kaum Resultate. Andere sagen, wir können damit ein Vorbild sein für andere Leute in der Welt. Sind das beides valide Punkte für Sie?
Ich würde sagen, der Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, ob wir zu ambitioniert sind, ist vorbei. Wir wissen, dass dem Planeten nicht gut geht und dass wir auf eine Katastrophe oder dass wir die schon teilweise jetzt erleben. Ja? Und dementsprechend ist die viel spannendere Frage, wie kriegen wir die Industrie hierher, die Wettbewerbsfähigkeit, die Innovationen hierher, die uns dabei helfen, der Welt dabei helfen, eben besser zu werden. Und das ist die eigentlich spannende Frage. Also wir verharren irgendwie in so einem Grabenkampf, obwohl wir eigentlich alle gemeinsam darüber nachdenken müssen, wie es weitergeht. Und wenn man mal Bock hat, dann sollte man mal zum Unternehmertum zum Beispiel nach München an die Uni gehen und sich mal anschauen, was da alles schon für geile Ideen am Start sind. Also ich finde dieses sozusagen jetzt, oh, können wir das schaffen, ist irgendwie eigentlich so ein bisschen lahm, weil die Vordenker, die Entrepreneurs, die Innovatoren, die Gründerinnen und Gründer, die sind schon lange dabei, das zu machen. Also jetzt lasst uns denen halt helfen und da schauen, dass wir neue Industrien aufbauen.
Wir brauchen und nicht halt nur das Geld, ne? Und da sind wir beim Klimafonds.
Genau, aber wir geben das Geld gerade halt, um es mal ganz hart zu sagen, das ist auch das, was Macron und Scholz gerade wieder vortragen, ist, wir geben das Geld halt den Industrien, die schon alt eingesessen sind, weil wir uns nicht trauen, eben neuen Innovationen zu helfen. Und das ist das, was ich eigentlich ankreide, auch der FDP, aber auch den ganzen anderen Parteien, dass man irgendwie, dass ich das Gefühl habe, also vielleicht Grünen noch am wenigsten, ja, aber das Gefühl habe, wir machen Wirtschaftspolitik für die existierenden Riesen, aber nicht für die Zukunftsindustrie, die eigentlich wir fördern müssten. Wie viel Geld da an große Werke, ich meine, ja egal, kann man auch drüber streiten, aber Intel hat gerade 9 Milliarden Euro bekommen in Magdeburg. Ja. Ist ein hochprofitables Unternehmen. So 9 Milliarden Euro, mit diesem Geld könnte man auch sehr, sehr viel neue Industrie in Europa schaffen, meiner Meinung nach.
Wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit, aber ich habe ja vorhin schon erzählt, the hype um Volt is real und wir haben wahnsinnig viel Resonanz auf unserem Insta-Kanal bekommen und da haben wir natürlich auch gefragt, was will unsere Community wissen von einem Volt-Politiker und ich habe da so ein paar schnelle Fragen mitgebracht. Gerne kurze Antworten, weil wir haben hier ein paar und es geht los. Oh Gott, wir starten flach. Habt ihr bei Volt auch Elektriker und sind 1000 Volt Wähler ein Kilovolt?
Nach Adam Riese, ja.
Was ist eure Einstellung zu Tierversuchen?
Sollte man, glaube ich, sollte man lassen, aber die Frage ist halt, wann man zum Menschen gehen kann. Und ich gesagt, das ist einfach nicht mein Thema, kenne ich mich nicht aus.
Stellt euch vor, ihr würdet bei der nächsten Bundestagswahl über 5% bekommen. Welche Koalition wäre für euch realistisch?
Also, danke für das Zutrauen. ja, wir werden natürlich bei jeder Wahl antreten. Genau, und wenn wir die 10% bekommen, dann...
Hat die FDP auch gekriegt letztes
Mal? Ja, eben. Und jetzt sind sie, glaube ich, bei dem Doppelten, was wir so haben. Genau, also ich glaube, wir müssen dann erstmal schauen, was passiert. Und dann ist es so, dass wir lokal mit ganz vielen verschiedenen Parteien zusammenarbeiten.
Was wäre der Wunsch?
Was der Wunsch wäre? Ich glaube, es ist wirklich viel zu früh. Ich bin noch im Kopf voll bei der Europawahl und bei dem mein Team jetzt hier aufzustellen. Das ist noch ein bisschen zu weit gedacht.
Wie reagiert ihr auf den Vorwurf, nur Neoliberale mit grünem Anstrich zu sein?
Ich jeder kann sich ja unser Programm anschauen und überlegen, was er davon hält. Ich rede immer lieber über Themen, über Einzelthemen, als jetzt irgendwie mich irgendwie einkategorieren zu lassen oder mich selber einzukategorieren. Ich finde das irgendwie ein bisschen faul.
Ist Neoliberalismus für Sie was Schlechtes?
Ich habe ja mal Wirtschaftstheorie oder VWL studiert. Neoliberal ist, glaube ich, so eine ganz spezifische Thatcher-Ideologie, die auf jeden Fall ein bisschen blind ist für die sozialen Folgen ihrer Ideen.
Auf eurem Wahlplakat lautet es, sei kein Arschloch. Wer ist deiner Meinung nach das größte Arschloch in der deutschen Politik?
Für mich ist es ein Anspruch an mich selber. Also es ist ja 300 Jahre Kants Geburtstag, der kategorische Imperativ, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also es ist sozusagen eher ein moralischer Appell an uns alle, uns gegen sozusagen recht zu wenden.
Aber ja. Sie haben sicherlich eine Person im Kopf, ja, das größte Arschloch.
Ich habe sehr viele Gesichter in meinem Kopf.
Nennen Sie eins.
Nee.
Was sind die größten Vor- und Nachteile? Was sind die größten Vor- und Nachteile einer überstaatlichen Partei?
Der größte Vorteil ist, dass man wirklich anfängt, europäisch zu denken, dass man Leute aus den ganzen europäischen Ländern kennenlernt, was einfach auch riesig Bock macht und dass man sieht, dass man vielleicht mit einem, jemanden aus Lissabon oder aus dem Land in Portugal mehr gemeinsam hat als mit einem deutschen Nazi.
Und der Nachteil?
Der Nachteil ist, dass man tatsächlich nicht jede Sprache sprechen kann und das würde ich sehr gerne.
Also so ein bisschen lost in translation manchmal?
Ja, also das Englisch ist schon so, genau, ist schon so die Umgangssprache sehr oft.
Würdet ihr Spenden eines Rüstungsunternehmens annehmen?
In die Verlegenheit bin ich noch nie gekommen. Ich glaube, die Rüstungsindustrie war sehr verschrien bis noch vor kurzem. Mhm. Jetzt scheint es irgendwie langsam den Leuten klar zu werden, dass man vielleicht doch Verteidigungsfähigkeit braucht. Ich glaube, wir könnten, keine Ahnung, bis jetzt haben wir eher so Gründerinnen und Gründer, die uns was geben. Müsste ich, glaube ich, mit dem Parteirat diskutieren. Aber also, da bin ich nicht drin. Also ich muss gar nicht entscheiden, zum Glück.
Also eher eine Einzelfallentscheidung, wer es dann konkret ist.
Wir finden Firmenspenden jetzt sowieso nicht das, was wir am allerliebsten mögen, würde ich sagen.
Wie würdest du die hohen Mieten in Deutschland senken?
Ich glaube, wir müssen uns Wien anschauen. Ja, also es ist so, dass wir, wenn man sich Wien anschaut, gibt es 40% des Wohnungsbaus, den der Stadt gehört. Und ich glaube, da gibt es natürlich auch Nachteile, aber dass hier wir in Berlin zum Beispiel alles an Vonovia verkauft haben und uns dann Vonovia enteignen als Idee auf die Fahne schreiben, ist schon extrem witzig. Ja, wir haben es einfach schon verkackt ein bisschen.
Da sind sie auf Linie mit den Sozialdemokraten. Ich glaube, Kevin Kühnert rennt da gerade auch mit rum, mit Wien.
Wir haben es vorher gemacht, wir haben es schon vor langer Zeit. Wohnen wie in Wien ist eins unserer Plakate gewesen.
Wohnen wie
gewesen.
In Wien. Ja. Wenn das da auch überall so schön wäre wie in Wien, dann hätten wir einen Vorteil.
Wenn die Leute so witzig wären, egal.
Der beste Dialekt da, I'm willing to die on that hill. So wirklich, Wiener Schmäh,
same, same.
Traumhaft. Wie steht ihr zu Atomkraft?
Sandlergewand ist auch geil. Atomkraft. Wir sind für neue Forschung. Wir haben da keine Ideologie oder ideologische Meinung zu. Es ist nur so, ein neues Kraftwerk jetzt zu bauen. Dauert wahrscheinlich 15, 20 Jahre. Kostet extrem viel. Die Kilowattstunde, Die Kilowattstunde kostet viel Geld. Also es ist einfach jetzt gerade nicht besonders sinnvoll, neue Atomkraftwerke hier in Deutschland zu setzen. Aber wenn man europäisch schaut, den Atomausstieg zu fordern, ist genauso wenig sinnvoll, wenn man nicht erstmal an die grüne Transition denkt.
Also solange da laufende Infrastruktur ist, dann laufen lassen, bis Brennstäbe auslaufen.
Ja, ich meine, 70% des Stroms in Frankreich ist, glaube ich,
Frankreich Atom. Ist aber auch sehr hoch.
Genau, aber ich meine, das ist die Realität, die europäisch der Fall ist, ja. Und deswegen gilt es, dass wir uns einfach europäisch überlegen, wie wir jetzt langsam in die Nachhaltigkeit kommen. Es ist so, dass der Umweltschutz und der Klimaschutz sich da gegenüberstehen, weil man halt nicht weiß, wohin mit dem Müll. Und das heißt, es ist ein umwelttechnisches Problem und auf der anderen Seite haben wir das Klimaproblem. Das heißt, irgendwie, genau, muss man halt ernsthaft im Detail drüber nachdenken, wie wir jetzt dahin kommen, dass wir klimaneutral werden und gleichzeitig dann unsere Umwelt schützen.
Jetzt kommt eine wilde Frage. Wie steht Volt zu Inzestlegalisierung?
Also du fragst, ist die jetzt wegen meinem Familienhintergrund?
Ich weiß nicht, das war ein Witz, sind da irgendwelche dunklen Kapitel in der Familie?
Nein, das ist ja so ein Vorteil gegen Neigung. Ich will da jetzt nicht zu weit drüber einsteigen. Keine Ahnung, ich glaube, das ist was sehr Schlechtes, Inzest zu legalisieren. Das hat nämlich biologische Folgen für die Kinder, die, glaube ich, ich weiß nicht, ob das, egal, ich gehe jetzt nicht drauf ein. Das erzähle ich Ihnen mal irgendwann anders.
Die Julis haben das tatsächlich gefordert, dass man halt sagt, wieso soll man mir das vorschreiben? Das war auf jeden Fall zumindest irgendwann mal ein Programmpunkt. Hat irgendwie das ganze Internet drüber gelacht. Aber
also man kann es mit der Freiheit auch sehr weit treiben. Aber ja, genau.
Letzte Frage: Wen würden Sie heute wählen, wenn es Volt nicht gäbe?
Bin ich schon länger nicht mehr in die Verlegenheit gekommen, darüber nachzudenken. Ich müsste wirklich im Detail darüber nachdenken. Ich glaube, die FDP hat schon krass viel nur Verhinderungspolitik gemacht. Das finde ich irgendwie einfach ein bisschen lame. Und so die Klimakrise und so nicht zu sehen, das finde ich auch super lame. Die Grünen, die habe ich jetzt gut kennengelernt auf europäischer Ebene, sind die aber halt auch schon unterschiedlich, ne? Also das sind schon wahrscheinlich so, also ich meine, es hat ja einen Grund, dass wir mit den Liberalen und den Grünen verhandeln. Ja, wahrscheinlich wäre es dann vielleicht so eine Stimme geworden. Ich glaube, Sozialdemokraten finde ich oft von den Werten sehr gut, aber in der Umsetzung extrem schwach, um ganz ehrlich zu sein. Und die Konservativen haben Institutionen besser drauf. Also ich habe manchmal das Gefühl, so die verstehen im Europäischen Parlament zumindest noch mehr die Wirkung eines Parlamentes. Also habe ich oft in diesen Themen tatsächlich Alliierte, aber bei so vielen inhaltlichen Themen gehen die einfach gar nicht.
Also eine der Mitteparteien würde es werden.
Ja, auf keinen Fall BSW, auf keinen Fall AfD. Die Linke ist auch, finde ich, sozusagen nicht wählbar. So.
Dann haben wir das, glaube ich, relativ gut besprochen. Am Ende noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Eine Frage, die auch enorm oft kam, war, ist, wie geht's jetzt weiter? Wir wissen, nach der Wahl ist vor der Wahl und nächstes Jahr geht's um den Bundestag und so lange ist es jetzt auch nicht mehr hin. Rechnen Sie sich da Chancen aus oder glauben Sie, dass eine Europapartei auf Bundesebene vielleicht nicht die besten Karten hat?
Es gibt so einen Spruch von so einem, dem Trudeau Senior, also dem Vater von Justin Trudeau, der heißt irgendwie, der schaut so die Kamera und dann sagt er so, just watch me. Und das ist echt so ein geiler Spruch. Also egal, ist mir gerade in den Kopf gekommen. Keine Ahnung. Ich meine, nach der Wahlparty ist vor der Wahlparty. Schauen wir mal, was passiert.
The sky is the limit. Zum Rauschmiss gehen wir immer mit einem Song aus der Folge und in der Tradition würde ich gerne wissen, gibt es einen Song, der Sie besonders durch den Wahlkampf gebracht hat oder die letzten Monate besonders begleitet hat, den Sie richtig oft gehört haben?
Cake the Distance.
Von?
Von Cake, also The Distance ist der Song.
Okay, die Band heißt Cake, The Distance.
Ja, genau. Habe ich kennengelernt, als ich 13 war und ist mir einfach immer wieder in den Kopf gekommen und deswegen habe ich es viel gespielt.
Dann gehen wir damit raus. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Danke für die Einladung.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Epizentrum. Stories mit Epilepsie.
Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia, bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin. Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle 2 Wochen im Epizentrum.